Willkommen zum Level Up Talks Podcast, deinem Podcast für Inspiration, Motivation und persönliche Entfaltung. Denn du hast Potenzial. Hallo und herzlich willkommen zu Level Up Talks, unserem Podcast-Format. Wir haben heute wieder einen ganz spannenden Gast für euch vorbereitet und damit möchten wir auch schon reinstarten. Wir haben heute für euch vorbereitet die liebe Kerstin Schneider, das ist quasi unsere zweite Frau im Podcast-Interview und da freue ich mich ganz sehr drüber, dass wir vor allen Dingen mal eine weibliche Gründerin quasi da haben. Wir werden heute über viele spannende Themen sprechen, die auch ein bisschen sensibel sind für das, aber grundlegend erstmal zum Hintergrund. Kerstin ist CFO und Co-Founderin des Startups eines Fintechs quasi, Unit Plus GmbH. Sie war früher ehemalige Managerin und Unternehmensberaterin und auf jeden Fall eine Frau mit Biss. Und wie sich das quasi so in der Welt zurechtfindet und wie man quasi auch mit dem Thema Startup auch als Frau souverän umgeht und was man vielleicht auch in der Realität davon so spürt, das wollen wir heute alles auseinandernehmen. Wir sind sehr, sehr gespannt, wo die Reise hingeht. Gerade für weibliche Mädchen oder Frauen, Mädchen schön, die gründungswillig sind, die ihren Weg gehen wollen und die da vielleicht noch ein bisschen hadern. Für die wird es heute sehr, sehr interessant, weil wir da ganz viele tolle Inspirationen und Motivationen sammeln zu dem Thema. Und ja, liebe Kerstin, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und dass du heute da bist.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung.
Großartig. Kerstin, wir haben immer einen kleinen Opener, also der kommt jedes Mal und zwar, jetzt sitzt du hier und ich kenne natürlich deine ganze Geschichte, für mich ist es super einfach, aber wenn du jetzt quasi umgezogen wärst und es ist so die erste Sommerparty in der neuen Nachbarschaft und dann kommt jemand zu dir und was machst du so, was wäre darauf deine Antwort?
Ja, eigentlich gehe ich ganz ungern mit dem ganzen Thema Gründung und so weiter hausieren. Deshalb würde ich wahrscheinlich einfach sagen, ich bin Kerstin, habe jetzt ein Unternehmen gegründet seit kurzem und wir wollen investieren, so einfach wie sparen machen.
Das ist auf jeden Fall ein sehr kurzer Elevator-Pitch, da ist auf jeden Fall alles drin. Was genau das Unternehmen von Kerstin und den Mitgründern macht, da werden wir später noch drauf zurückkommen. Jetzt werden wir erstmal den kleinen Rückblick im Leben von Kerstin wagen, weil heute sitzt sie da als Gründerin mit viel Erfahrung und mit einer Menge Wissen. Aber irgendwo hat die ganze Reise ja mal angefangen und dort möchten wir gerne zurückkommen. Du kommst aus dem schönen Schwabenländle.
Genau, aus dem beschaulichen Göppingen komme ich. Geboren und aufgewachsen und dann relativ schnell nach Stuttgart und halt dann auch noch weiter danach. Genau, aber ursprünglich mal Schwabenländle.
Bevor wir quasi die ganze Geschichte zu schnell aufspülen, was ist denn so deine erste Kindheitserinnerung? Was ist so das, wo du dich als allererstes mit dir selbst identifizierst?
Spannende Frage. Tatsächlich wahrscheinlich die Thematik, dass ich schon immer Musik gemacht habe. Also das ist so das Erste, an das ich mich auch immer erinnern kann, dass ich irgendwie schon immer in die Richtung was machen wollte und gemacht habe.
Warum hast du dann kein Plattenlabel gegründet?
Ja. Gerade auch überlegt. Ich wollte, glaube ich, nicht, dass das Hobby irgendwann zu langweilig wird. Ich wollte es deshalb auch als Hobby behalten und nicht zum Beruf machen. Habe aber tatsächlich lange überlegt, nach dem Abi dann, ob ich nicht vielleicht Musik studiere, habe ich aber dann tatsächlich nicht gemacht.
Heute Gott sei Dank. Dann bist du aber in die Richtung der Zahlen irgendwie gekommen. Wo kommt dieses Thema her? Hast du im Elternhaus Unternehmer oder dort schon Berührungspunkte zum Thema Finanzen, Steuern oder so?
Tatsächlich gar nicht. Ich würde sagen, ganz im Gegenteil. Also ich habe schon immer mein eigenes Geld sozusagen verwalten dürfen und so weiter. Das jetzt schon, ich glaube, meine Eltern haben mich auch super selbstständig erzogen, waren aber selbst immer angestellt. Und ich glaube, die Affinität kam dafür, dass ich mich nach dem Abi gefragt habe, okay, was machst du jetzt? Und das war auch gerade die Zeit um die Finanzkrise, habe natürlich überhaupt nichts verstanden, 2008, 2009. Und ich glaube, da wollte ich eben tiefer blicken in das ganze Thema. Und genau aus dem Grund ist es dann auch Wirtschaftswissenschaften erstmal geworden und dann Banking und Finance als Vertiefung.
Ich würde gerne trotzdem mal noch ein Stück zurückgehen, dass wir das Gesamte dann ein bisschen aufspielen können. Mhm. Wie war quasi so deine Zeit im Abi? Ihr seid aus Rumänien zurückgezogen? Deine Eltern sind aus Rumänien zurückgezogen? Das hast du mir erzählt.
Genau, also meine Eltern sind eigentlich Siebenbürgener Sachsen, Deutsche, die damals vor Generationen nach Rumänien sind. Meine Eltern sind auch selbst da noch aufgewachsen, groß geworden, können auch Rumänisch zum Beispiel, das haben sie mir nie mitgegeben. Und sind dann mit Anfang 20 zurück nach Deutschland. Ich glaube, weil die politische Situation in Rumänien nicht mehr so angenehm war und mussten sich da dann auch erstmal ein komplett neues Leben aufbauen. Und haben versucht, uns Kindern, also meinem Bruder und mir, eigentlich immer alles zu ermöglichen, soweit es halt ging. Also daran kann ich mich eben auch noch sehr gut erinnern. Und genau aus dem Grund auch dann versucht, so ein bisschen musikalisch uns zu unterstützen und so weiter. Ja.
Also du kommst sehr oft auf das Thema Musik zurück. Wie muss ich mir das vorstellen? Also habt ihr zusammen musiziert als Familie oder?
Unter anderem auch. Das ist dann eher die väterliche Seite, wo, glaube ich, alle relativ musikalisch sind. Ich komme aber auch eher darauf zurück, weil es meine Kindheit einfach krass geprägt hat, tatsächlich. Und selbst während des Abis die ganze Zeit sehr präsent war.
Das bedeutet, wie präsent oder was hast du genau gemacht? Du hast, glaube ich, Klavier gelernt, da fing es mal
genau,
an.
Genau, witzigerweise mal Klavier gespielt, Unterricht gehabt. Ich habe auch eine kurze Zeit mal Querflöte gemacht, bin aber dann irgendwann zum Gesang gekommen und habe dann auch irgendwann ja, bei einer Band mitmachen dürfen, mitsingen dürfen, die dann auch Geld verdient hat. Also auch da wieder so ein bisschen vielleicht dann das, was mir später auch das Studium finanziert hat. Ja.
Also du hast quasi in der Kindheit Musik gelernt und dann Musik auch schon zum kleinen Business gemacht, um dort als Jugend Heranwachsende quasi damit deinen Lebensunterhalt, Taschengeld aufgebessert, angefangen schon eigenes Geld zu verdienen.
Könnte man tatsächlich sagen, war eins der ersten Einkommensquellen bei mir, war tatsächlich die Musik, genau, durch die Bands. Und wir hatten mal Jugendjazz gewonnen. Das hat dann so ein bisschen für Präsenz in der Region ja, geführt und deshalb auch relativ viele Auftritte. Und dann sogar während des Studiums, im Bachelor, war ich auch in einer Coverband, die auf Hochzeiten und so weiter gespielt hat. Das war eigentlich ganz witzig, weil damit habe ich mir tatsächlich, also Anfänge des Studiums habe ich mir damit finanziert. Also es hat mir sehr, sehr viel geholfen früher.
Du hast Abitur gemacht in der Nähe von Stuttgart, Studium dann in Stuttgart. Ja. Wie kam es zur Wirtschaftswissenschaft?
Genau, in Hohenheim, an der Uni in Hohenheim, um genau zu sein. Wirtschaftswissenschaften, weil ich mich nicht nur für reines BWL entscheiden wollte und ich fand es ganz spannend, dass die Uni Hohenheim beides angeboten hat, also BWL und VWL. Man hätte auch noch eher den VWL-Track dann am Ende machen können. Das war dann bei mir nicht der Fall, aber ich fand irgendwie beide Seiten schon mal ganz gut und ich wollte mich noch nicht so richtig festlegen auf eins und aus dem Grund gab es dann eben Vorlesungen aus beiden Teilen. Und ich war tatsächlich in den VWL-Vorlesungen auch als Fun Fact, glaube ich, immer ein bisschen besser als in den BWL-Vorlesungen, wo man was auswendig lernen musste. ja, deshalb dann irgendwie Uni Hohenheim. Und weil es auch, es war jetzt nicht ganz so weit weg und die hatte damals einen ganz guten Ruf, die Uni. Und dann habe ich mich dafür entschieden.
War dann schon klar, wo deine Reise dort mal hingehen wird? Also was du aus dem Studium machst, weil letztendlich ja BWL habe ich auch studiert. Mhm. Das ist ja so alles und nichts. Also damit kannst du alles machen und ja, du kannst auch einfach nichts schaffen. Also das liegt ganz eng beieinander. Wo hast du dich dann entschieden, dass da doch was bei draus werden soll?
Also das Thema hatte ich tatsächlich auch. Kannst du irgendwie alles und nichts machen. Der ausschlaggebende Punkt war, ich hatte Banking und Finance vertieft und habe dann mal von so einer studentischen Initiative gehört, nämlich so einem Börsenverein bei uns an der Uni Hohenheim. Und dachte, okay, cool, schaust mal rein, was die so machen, weil wie gesagt, Finanzmärkte fand ich irgendwie spannend, aber ich habe es gar nicht durchblickt. Und dachte mir, das wird zum einen gut sein, um da ein bisschen tieferen Einblick zu bekommen und zum anderen vielleicht auch um ein Netzwerk zu knüpfen. Und dann gab es da natürlich diverse Vorträge. Das ist auch eins so deren Kernziele, dass die Vorträge machen oder auch Veranstaltungen, wo dann verschiedene Companies irgendwie hinkommen. Und da gab es mal einen Vortrag von meinem späteren Arbeitgeber dann, von ZEB. Und die haben beides dann verknüpft, nämlich Finanzen, was ich eh schon vertieft hatte, und aber auch Beratung, wo ich mir dachte, okay, man sieht viele verschiedene Unternehmen in kurzer Zeit. Das könnte ganz spannend sein. Hörst du mal an und schaust mal rein. Und das war dann das, was ich dann auch später tatsächlich gemacht habe. Aber diese Verknüpfung von beiden Themen fand ich gut. Und das war auch dann das, also kam so von einem aufs andere, dass ich mich dann auch in die Richtung festgelegt habe.
Thema Börsenverein. Wem würdest du sowas ans Herz legen? Für wen ist das was?
Für alle.
Für wen ist das nichts?
Tatsächlich, also ich würde sagen, sollte für viel, viel mehr Menschen ein Thema sein. Genau aus dem Grund, das ist ja sogar dieselbe Richtung, dieselbe Kerbe, in die wir gehen, auch mit Unit Plus. Sollten sich viel mehr Leute damit auseinandersetzen, weil ein Problem ist ja tatsächlich, dass man in der Schule gar nichts darüber mitbekommt. Und wenn man es nicht von seinem Elternhaus mitkriegt, so wie es ja auch bei mir der Fall war, dann weiß man gar nicht so richtig, was es damit auf sich hat. Und ich kann es eigentlich jedem empfehlen, weil es, glaube ich, für jeden relevant sein sollte.
Also quasi diese Thematik auch dort an Thema Geld und so weiter rangeführt zu werden, das rätst du jedem.
Ja, tatsächlich. Also ich glaube, es ist ein wichtiges Thema, aber noch völlig unterschätzt. Und in Deutschland, wenn man sich mal anguckt, wie viele Leute überhaupt im Kapitalmarkt investiert sind, dann sind das nur knapp 20% jetzt nach letztem Jahr. Viel zu wenig.
Und da ist letztes Jahr schon viel passiert in die Richtung. Ja, die Leute hatten endlich mal Zeit. Oder was heißt endlich mal Zeit? Corona hat halt zum Umdenken gebracht. Wir sind ja auch in dem Bereich ein bisschen tätig. Und das finde ich auch immer krass. Also was vor allen Dingen Bildung an Schulen zu dem Thema halt einfach gar nicht beinhaltet.
Richtig,
und wie du es gesagt hast, entweder hast du Glück im Geburtenroulette und hast ein Elternhaus, die dort ein bisschen fit sind, oder halt nicht.
Ja, absolut.
Okay, super spannend. Kommen wir nochmal darauf zurück. Der Dachverband und der Börsenverein begleitet dich noch eine Weile. Du bist dann die erste weibliche Vorstandsvorsitzende gewesen. Ja, also auch Wahnsinn. Und glaube ich, auch in einem Thema, was ein bisschen Männerüberschuss hat.
Bisschen ist gut. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Auch immer noch. Ich weiß auch gar nicht, ob es danach nochmal eine weibliche Vorstandsvorsitzende war oder gab, aber genau, durfte da die erste sein zumindest, was ich cool fand, weil irgendwo muss man ja auch mal neue Standards setzen.
Jetzt bist du hingegangen, hast gesagt, okay, das hat mich interessiert und ich kann dort was lernen. Wie kam dann aber dieses Überengagement zustande, sage ich jetzt mal? Also, dass du sagst, okay, ich engagiere mich nicht ein bisschen nebenbei, sondern ich will dort Vorstandsvorsitzende in einer studentischen Börsenverein werden.
Also erstmal, das ist natürlich jetzt vielleicht nicht 100% intrinsisch motiviert, aber Unternehmen sehen es natürlich auch sehr gerne, wenn man ehrenamtlich irgendwas macht. So, und für mich war das einfach ein super spannender Anknüpfungspunkt, zum einen bei dem regionalen Börsenverein und dann mit diesem regionalen Börsenverein, da durfte ich stellvertretende Vorstandsvorsitzende in diesem Jahr sein, also damals eben. Und dadurch hatte ich dann eben Berührungspunkte mit diesem Dachverband. Davor kannte ich ihn ehrlicherweise gar nicht. Und so ist dann eins so ein bisschen zum anderen gekommen. Ich fand es einfach nach wie vor spannend. Ich glaube eben, man kann da viel tun. Ich fand die Erfahrung extrem gut, weil man da auch schon eigenverantwortlich irgendwas organisieren musste beispielsweise. Ja, dementsprechend dachte ich, gut, warum nicht auch nochmal einen Step weiter und dann auch in dem Dachverband sich engagieren. Und neben dem Studium, ich habe zwar auf der einen Seite immer nebenher gearbeitet, aber nichtsdestotrotz dachte ich, hast ja noch ein bisschen Zeit übrig, warum nicht dann so da einfach die Zeit reinstecken.
Woher kommt dieses Grundengagement?
Ich würde sagen, ich hatte, glaube ich, schon immer den Drang, selbstständig irgendwas zu machen. Jetzt nicht in Form von der Selbstständigkeit, dass ich ein Unternehmen gründe, aber zumindest meinen eigenen Weg zu gehen. Und ja, ich kann, glaube ich, vielleicht auch nicht so gut einfach ruhig rumsitzen. Also ich kann zwar sehr gut chillen, aber dann doch nur Däumchen drehen geht vielleicht auf der anderen Seite auch nicht. Dementsprechend habe ich dann da meine Zeit rein investiert. Ist ja auch ein Investment.
Hast du das gesehen? Also ist das jetzt so dein Rückblick? Oder hast du das damals schon gesehen, als du gesagt hast, okay, ich mache das nebenbei und ich mache die Musik nebenbei und wir werden ja vielleicht deinen Lebenslauf noch ein bisschen ausschlachten dürfen. Und da sieht man ja, dass dort viel Engagement und viel Leistungsbereitschaft drin ist. War dir das da schon bewusst oder war das einfach so, ich mache das jetzt? Und
Tatsächlich komplett Zweiteres. Also ich habe das damals einfach gemacht und dann kam eins nach dem anderen. Es war nicht so, dass ich jetzt schon immer den Plan oder das Ziel hatte, ich engagiere mich mal im Dachverband der Börsenvereine zum Beispiel, dass er dann letztendlich mit 15.000 Mitgliedern sind es mittlerweile, meine ich, gar nicht mehr so klein ist. Also das hat sich eher ergeben, würde ich sagen. Das war dann auch so ein bisschen Zufall, wie ich es ganz gerne nenne.
Zufall ist schön gesagt, reingestolpert in das Thema. Jetzt ist ja aber noch nicht Schluss. Du hast nebenbei auch schon während des Studiums viele Praktikas gemacht.
Ja, zwei. Genau.
Wo?
Das eine war bei EY in der Wirtschaftsprüfung, aber damals auch schon die Bankenprüfung. Also da hat sich Financial Services.
Da sind Sie jetzt nicht mehr so gut gerade aktuell.
Nee, das war dann danach ein bisschen ein schwieriges Thema, richtig. Nach Wirecard vor allem. Damals war das noch nicht der Fall, ganz spannend für mich zumindest. Ich war dann auch Werkstudentin eine Zeit lang da in München damals schon und dann auch eben bei ZEB. Weil ich eben über diesen Vortrag da reingekommen bin. Und das Praktikum lief dann auch am Ende so gut, dass ich ein Jahr zwischen Bachelor und Master noch als Analyst gearbeitet habe im Rahmen von einem Bachelor-Welcome-Programm, wie das heißt. Genau.
Das ist interessant, weil ich glaube, dass schon viele, gerade die irgendwo in der Wirtschaftsrichtung unterwegs sind, das Thema Unternehmensberatung, EY, Big Four, auf dem Zettel stehen haben. Das ist, glaube ich, vielleicht nicht mehr ganz so krass wie vor 10 Jahren, aber immer noch ein erstrebenswertes Ziel für viele. Was würdest du den Leuten raten, die jetzt, warum auch immer, sich das Ziel gesetzt haben, in so einem Unternehmen Karriere zu machen? Was ist da wichtig?
Auch wenn ich jetzt nur in dem Financial Services Bereich unterwegs war, da kann man natürlich auch sagen, das ist ja eigentlich nur das eine Ding. Nichtsdestotrotz, die Projekte, die ich machen durfte, dann auch später, die waren komplett breit gestreut innerhalb der kompletten Branche. Und das fand ich extrem spannend. Also es war nicht nur eine Bank oder ein paar wenige Banken, auch nicht nur irgendwie Regionalbanken, sondern es war komplett breit gestreut von Großbanken bis hin zu Spezialinstituten, Immobilienkreditfinanzierer, Bausparkassen, also alles querbeet mit dabei. Und ich glaube, das bringt einem schon sehr viel Mehrwert.
Mal blöd gefragt, was macht denn dann so eine große Unternehmensberatung in so einem großen Haus? Also wie sieht so ein Projekt aus? Was macht ihr da? Du kannst natürlich jetzt wahrscheinlich nichts erzählen, was ihr genau gemacht habt, aber mal theoretisch.
Ja. Es waren tatsächlich auch die komplett unterschiedlichsten Projekte. In meinem Fall, ich war in der Strategie- und Organisationstruppe mit dabei. Das heißt, es waren auch eher strategische Projekte. Also wir haben eine Kundenstrategie zum Beispiel mit dem Kunden dann auch entwickelt oder mit der Kundin eine Digitalisierungsstrategie mal geschrieben. Das war natürlich noch zu der Zeit, als es en vogue war. Ich glaube, mittlerweile haben das die meisten Institute. Vor ein paar Jahren war das eher nochmal Thema, das einiges nicht hatten. Extrem spannend fand ich auch ein Projekt, da haben wir ein Unternehmen komplett auf agil umgekrempelt, also eine standardisierte Bankorganisation, wie man sie so kennt, und teilweise leider auch klischeehaft funktioniert, haben wir dann eben auf agil gedreht, sprich die haben dann in Sprints gearbeitet mit einem Backlog, Design Thinking angewendet und so, also alle die Methoden, die dann jetzt so aufkamen in den letzten Jahren, wo andere Branchen schon viel, viel weiter waren, die haben wir dann eben auch in die Bankenbranche gebracht. Und also querbeet durch, aber tatsächlich jedes Mal super spannend und immer ein neues Themenfeld, wo wir uns dann natürlich auch teilweise reindenken, reinarbeiten mussten.
Also das ist jetzt groß gegriffen, das macht das Unternehmen oder das macht das Projekt. Was ist jetzt für mich als Berater? Ich bin jetzt mit dir zusammen im Team bei EY, was weiß ich. Das bedeutet, ich nehme ein Projekt an und in dem arbeite ich dann ein halbes Jahr und das bedeutet, ich bin dann jetzt bankentechnisch wahrscheinlich dann in Frankfurt und dann bedeutet das Montag dorthin, 5 Tage Vollgas und dann übers Wochenende auch noch dort bleiben oder das ist ja das, was man so hört, 70 Stunden und plus und Hauptsache der Boni stimmt, was davon ist wahr?
Ganz so schlimm vielleicht nicht, das ist jetzt sehr überspitzt. Also wie war es bei mir und da kann ich jetzt eher aus der Zeit bei CDB wahrscheinlich berichten. Vor Corona eben auch, klassische Projekte waren Montag bis Donnerstags beim Kunden. Ich war extrem häufig in Frankfurt, ja, aber auch in Hamburg, München und weiß nicht, Zürich, Wien oder so unterwegs, also Dach. Und tatsächlich Montag bis Donnerstags beim Kunden vor Ort in der Regel. Da eben gearbeitet, auch mit dem Kunden zusammen. Ich glaube, das ist auch extrem wertvoll. Und den reinen Tagesablauf kann man, glaube ich, so gar nicht nennen. Meistens haben wir auf Management-Meetings, Vorstands-Meetings hingearbeitet, Dinge aufbereitet, Unterlagen vorbereitet, die eben auch natürlich abgestimmt, viel kommunikativ gemacht, viele Ideen entwickelt oder ja, Dinge entwickelt, wo sich das Unternehmen dann eben hinbewegen kann. Also das war eher so in Summe vielleicht dieser Wochenablauf. Freitags ist dann meistens entweder Homeoffice oder Bürotag.
Nacharbeit von der Woche wahrscheinlich dann.
Genau, oder teilweise auch noch Kundenmeetings, aber dann einfach remote. Also das war schon immer, glaube ich, so angesehen, dass der Freitag daheim sein darf am Bürostandort und der bringt auch viel. Und ja, es lässt sich schon sagen, dass man in der Tendenz schon mehr arbeitet als in einem klassischen Großunternehmen zum Beispiel oder Großkonzern. Nichtsdestotrotz ist halt die Lernkurve natürlich hoch und die meisten Projekte gehen irgendwo so zwischen 4-5 Monaten, würde ich sagen. Also in meinem Fall, es gibt aber auch klar Langläufer, Implementierungsprojekte. Da sind dann manche Leute 3/4 Jahr unterwegs. Da hatte ich das Glück, so ein bisschen verschont zu bleiben, dass man nicht ganz so lange bei einem Kunden vor Ort ist. Hat Vor- und Nachteile, glaube ich. Aber also 4-5 Monate in der Regel.
Wie ist das miteinander?
Sehr gut, finde ich. Man arbeitet natürlich sehr eng mit den Kollegen. Das heißt, das Team ist ultra wichtig, dass man sich auch gut versteht, auch in Diskussionen irgendwie oder nach Diskussionen auch immer noch gut miteinander umgehen kann und sich in die Augen schauen kann. Und auch, glaube ich, wichtig, das nehmen auch, glaube ich, Beratungen gerne so als Ansatzpunkt, ob sie Leute einstellen oder nicht, kann man sich vorstellen, mit der Person am Ende noch ein Bierchen trinken zu gehen, trotz des vollen Tages zum Beispiel. Und das ist schon auch oft der Fall, dass flache Hierarchien herrschen, wenig Ellenbogenmentalität, zumindest von dem, was ich so erfahren durfte. Und einfach coole Kollegen natürlich auch mit dabei waren und sind.
Das ist natürlich spannend zu hören, so von außen oder das, was man so liest und was man hört, ist ein bisschen gegensätzlich, aber natürlich ist dort eine Erfahrung mehr wert als das, was irgendwo im Netz dann kursiert. Wir haben auch vorher drüber gesprochen, das will ich aber, na doch, lasst es uns jetzt besprechen, dann können wir das besser abgrenzen mit eurem jetzigen Projekt. Jetzt Female Founder, aber schon vorher finde ich als Frau in so einer Branche ja dann, denke ich, was Besonderes. Also die Frauenquote ist noch gering. Ich will jetzt auch gar nicht über irgendwelche Quoten oder sowas sprechen, aber trotzdem finde ich es super interessant. Wie ist das als Frau? Wie viel ist wahr von dem, was man so wahrnimmt, was man so hört? Wie krass sind die Unterschiede? Und hast du das Gefühl, dass das, was man so in den Meinungen aktuell wahrnimmt, von Frauenquote über Diskriminierung etc., wie viel davon findet statt?
Ich glaube, das kommt tatsächlich ganz aufs Unternehmen an. Also erstmal in der Beratung selbst, ja, es ist so, genau, der Frauenanteil ist super niedrig, weil Finanzdienstleistungsbranche eh schon wenig ist und dann Beratung noch mal weniger so ungefähr, weil das in Kombination
die Essenz.
Genau, richtig. Von dem her, ja, man wird als Frau dann auch in der Beratung wahrgenommen, was mir persönlich, glaube ich, ganz gute Chancen geboten hat, wenn man sich da gut positionieren kann und auch tatsächlich mal in das ein oder andere Meeting vielleicht mitgenommen wird, wo man als Mann schon Schwierigkeiten hat, reinzukommen, weil man sich gegen andere vielleicht noch durchsetzen müsste. Also ich habe da ehrlicherweise ja schon ein bisschen von profitiert. Das ist das eine. Und ich, wie gesagt, in der Beratung habe ich auch nie irgendwelche negativen Diskriminierungspunkte oder so erfahren. Bei den Kunden oder gerade in älter eingesessenen Banken, finde ich, gibt es das schon häufiger. Und vielleicht nur mal, um ein plakatives Beispiel jetzt zu nennen.
Ja, gerne.
Das nutze ich tatsächlich aber, also muss man sich selbst auch mal bewusst machen. Ich saß mal in einem Kundentermin mit einem Kollegen und wir hatten über tatsächlich auch ein strategisches Papier gesprochen, um Punkte, die da ausgearbeitet wurden. Und es ging um IT-Anwendung, also es war Anwendung in der IT. Und es ging irgendwie darum, dass man das jetzt noch mal ein bisschen spezifiziert und dass wir auch wirklich IT-Anwendungen da reinschreiben. Und der entsprechende Bereichsleiter sagte zu mir, ja, an welche Anwendungen denken Sie denn sonst, Frau Schneider? Bestimmt nicht die kosmetischen Anwendungen. So, und das ist natürlich irgendwie komplett fehlplatziert in so einer Diskussion. Darum ging es ja auch am Ende gar nicht. Also von dem her ist es dann doch klassifiziert worden. Aber so ein Spruch muss natürlich nicht sein. Und da ist man im ersten Moment auch erstmal baff. Also selten erfahren, aber die Beispiele gibt es auf jeden Fall.
Finde ich aber schon mal gut zu hören, dass du sagst, okay, so oft findet es nicht statt. Also ich meine, jedes Mal ist zu viel, klar, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Ja. Ich bin nur jetzt nicht hier, um ein Urteil zu fällen oder das, aber es halt mal zu erfahren, ja, von jemandem, der den Weg gegangen ist, erlebt zu haben und zu sagen, okay, das passiert, das habe ich nur gehört oder so und so fühlt sich das auch an. Also ich finde es natürlich cool, wenn du sagst, Gleichberechtigung und so fühle ich mich auch und als Frau hat man vielleicht sogar noch eine Chance mehr, dass das so stattfindet. Und klar, so ein Spruch dann gehört dort nicht hin.
Ja, vielleicht sogar, also ganz im Gegenteil, ich finde, tatsächlich sollten noch mehr Frauen da sein, weil was man schon auch von Kollegen dann hört, was ganz schön ist, dass Frauen auf den Projekten auch gut tun. Also wenn das dann so ein Fünferteam voller Männer ist, dann, weiß nicht, also das ist mit Sicherheit auch gut, aber manchmal ist es eben nicht schlecht, wenn da noch so ein bisschen weiblicher Spirit mit dabei ist. Von dem her eigentlich viel zu schade, dass es so selten dann doch Frauen in der Beratung gibt. Ich kann nur jeden dazu ermutigen. Jeder, eher gesagt.
Was würdest du einer Frau raten, die in die Richtung gehen möchte?
Ja, unbedingt machen. Also ich glaube, da braucht man sich auch nicht scheuen oder Sorgen haben, dass man sich nicht durchsetzen kann. Ganz im Gegenteil. Also die Erfahrung, glaube ich, die kann einem niemand mehr wegnehmen. Und würde ich auch nach wie vor immer wieder machen. Ich finde das schon spannend. Man muss halt Reisen natürlich mögen in gewisser Weise. Das ist jetzt vielleicht auch besser geworden. Auf der anderen Seite hat man eine hohe Flexibilität und die ist ja als Frau, glaube ich, auch gut. Also sowohl,
klar,
also
sowohl das für ist Männer ja, als auch egal, für Frauen.
Genau, das ist völlig egal. Von dem
du hast ja nicht weniger Reisetage oder mehr, weil du eine Frau bist.
Das, nee, genau, absolut, ja. Es ist dann eher, wenn es dann später vielleicht in eine Familiengründung geht, dann ist die Reise eben so ein Thema. Aber ich würde es auf jeden Fall wieder machen und kann auch nur jedem empfehlen, das einfach zu tun und da mal reinzuschnuppern, zumindest.
Bevor wir quasi den Bogen spannen, dann würde ich gerne das mal noch thematisch, jetzt bist du quasi Female Founder, das ist ja auch so ein Buzzword, sage ich jetzt mal. Ja. Ist dort die Erfahrung die gleiche? Hat sich das verändert? Ist das dort einfacher, schwerer? Wie nimmst du es wahr?
In Summe finde ich auch da, dass es natürlich viel zu wenige Role Models, wie es so schön heißt, gibt. Also viel zu wenige Female Founders. Man ist so ein bisschen, man sticht so ein bisschen raus wieder, hat Vor- und Nachteile. Also ich glaube, auch bei uns hat es mit Sicherheit den einen oder anderen Vorteil. Nichtsdestotrotz würde ich es total begrüßen, wenn es einfach mehr Frauen machen würden. Auch da oder auch bei uns, bei Uniplus, spielt natürlich das Team eine Riesenrolle. Und worauf wir extrem achten, ist tatsächlich, dass es einigermaßen 50-50 ausgewogen ist. Also dass wir eben trotz Fintech, trotz Financial Services Bereich immer noch einigermaßen einen gleichen Anteil an Verteilung eben da haben.
Legt ihr da bei der Bewerbung dann Wert drauf? Ihr habt zwei gleiche Bewerbungen, aber ihr müsst halt gucken, die Quote zu halten?
Nee, so explizit jetzt nicht. Also wir gucken schon, wen gibt's und wer passt gut ins Team rein, einfach auch vom Spirit tatsächlich. Wir legen jetzt nicht hart dagegen, nichtsdestotrotz gucken wir einfach, dass wir für entsprechende Positionen natürlich auch Frauen in Betracht ziehen oder vielleicht auch nochmal explizit anschreiben und so. Also das spielt dann schon mit rein. Natürlich aber am Ende gewinnt die Performance.
Fühlst du dich als Female Founder im Finanzbereich ernst genommen?
Bisher ja. Also ich habe auch noch keine negativen Erfahrungen damit gemacht. Wo man es merkt, ist vielleicht höchstens in Investorengesprächen, dass man eben häufiger vor Männern beispielsweise pitcht. Also deutlich mehr Männer als vor Frauen. Ich fühle mich als aber trotzdem nicht weniger gewertschätzt oder so, sondern ich glaube, man kann da tatsächlich was bewegen. Und gerade im Investmentbereich sind ja Frauen auch noch mal viel seltener, die investieren. Und ich würde mal vermuten, dass man da sogar eher noch ein bisschen ernster genommen wird. Also man kann es realistischer oder besser rüberbringen, wenn man einer Frau zum Beispiel sagt, hey, investier doch mal am Kapitalmarkt, also jetzt ganz überspitzt gesagt. Wenn man das als Frau sagt, glaube ich, ist es vielleicht ein Tacken seriöser oder einfach realistischer.
Also was ich jetzt raushöre aus deiner sowohl Vergangenheit als auch jetzt, dass du sagst, so dieses weniger Frauen ist gleichzeitig auch eine Chance.
Mhm. Ja, also heißt natürlich nicht, dass ich dieses strukturelle Problem, das es gibt, nicht, also das finde ich überhaupt nicht gut. Ich finde, da muss ich tatsächlich irgendwas ändern. Ich glaube, momentan sind wir in der Lage, dass wir es als Chance nutzen können, aber trotzdem auch gegen dieses strukturelle Problem tatsächlich was tun sollten. Also weil ich tatsächlich der Meinung bin, es kann nicht sein, dass es zum Beispiel mehr Thomas als Vorstandsvorsitzende gibt, als Frauen in Summe auf der Position oder dass da trotzdem immer noch eine gewisse Nicht-Gleichberechtigung herrscht, das ist, finde ich, extrem schwierig von dem her. Da sollte man auf jeden Fall was tun, nichtsdestotrotz. In unserem Fall ist es, in meinem Fall zumindest, ist es bisher ganz okay gelaufen.
Als jemand mit der Erfahrung, mit dem Rückblick und auch jetzt in der Entscheiderposition, hast du einen Ansatz zur Lösung?
Gibt es da wirklich eine Lösung, ist die Frage. Also ja, und ich glaube, eine Lösung wäre tatsächlich zu allumfassend gesagt, aber ich glaube, es fängt bei kleinen Themen an. Und beispielsweise früher war ich auch nie der Meinung, dass es irgendwie sehr, sehr spezielle Themen hier gerade, die wir haben. Aber früher war ich zum Beispiel nicht der Meinung, dass es eine Quote geben sollte, eine Frauenquote. Auf der anderen Seite zeigt sich jetzt, und da hat sich mein Bild tatsächlich geändert, da zeigt sich jetzt halt, dass es sich sonst nicht so richtig wirklich ändert oder nur sehr langsam. Und das ist halt schade. Und aus dem Grund zum Beispiel bin ich mittlerweile schon der Meinung, dass es eben sowas geben sollte wie eine Quote, weil sich sonst einfach auch nichts dran ändert, gefühlt.
Ja, ganz spezielle Themen. Also du sagst das, ich finde das aber super spannend. Wir haben auch ganz viele Frauen mit Ideen, ganz viele Gründerinnen. Das ist halt ganz normal, dass das so stattfindet und dass das ein Teil des Ganzen ist. Aber anscheinend ist es ja nicht überall so. Mhm. Und deshalb finde ich es super, dass man auch über sowas mal spricht und ohne, dass man das Thema jetzt als Buzzword oder als was nimmt, wo man sagt, okay, hier reiben wir uns jetzt auf und das hauen wir jetzt richtig in den Pott, um hier die Werbetrommel zu spüren, sondern halt einfach mal drüber zu sprechen und zu sagen, okay, wie fühlt sich das an, als jemand Betroffenes in dem Falle? Mhm. Und vielleicht auch, wie kann man das lösen? Weil das ist ja letztendlich die Lösung, hast du schon schön gesagt, glaube ich auch nicht, dass es den einen Weg dafür gibt. Aber wie kann man sich dem Thema annähern, sodass es für alle Seiten am Ende des Tages cool ist? Voll. Und das ist es, glaube ich, noch nicht.
Ja, genau. Bin ich total bei dir. Und ich glaube, es ist ein generelles Problem. Also man spricht ja auch von Elternzeit idealerweise, weil das ja genauso gut auch Männer machen können. Ja. Oder es fängt ja auch schon damit an, dass es, gab es ja erst vor kurzem, hat sich da ein bisschen was geändert, ist, glaube ich, im Aktien Gesellschaftsrechte, wo auch immer, nagel mich nicht drauf fest, vorgesehen oder nicht vorgesehen, dass Leute im Vorstand oder Vorstandsvorsitzende in Elternzeit gehen können oder dass da irgendwie überhaupt Mutterschutz drin ist und so. Also ich glaube, so kleine Punkte, die müssen sich jetzt halt langsam ändern, weil da fasst man sich ja an den Kopf, wenn man denkt, irgendwie 21. Jahrhundert und es gibt einfach so wenige Frauen auf der Position, dass es rein rechtlich schon mal nicht vorgesehen ist, dass die Leute Kinder bekommen. Also gilt für beide Seiten von dem her. Schwieriges Thema.
Da ist da viel zu tun. Ja, klar. Also super schwieriges Thema. Also ich muss mir auch überlegen, ne, wie drücke ich das aus? Oder selbst wenn wir das Gespräch in privaten Kreisen haben und so weiter. Also man ist sich das Ausmaß gar nicht bewusst, wenn man in einer Bubble von Wertschätzung und von Respekt lebt, dass es auch anders sein kann. Also ich mit Erschrecken habe ich manche Geschichten gehört, wo ich denke, Quatsch, das passiert da nicht. Doch, ja. Doch, das passiert. Ja. Und das ist krass. Und deshalb finde ich es wichtig, dass man darüber spricht, ohne es halt auszubeuten und ohne, dass man das jetzt zum großen Kontext macht. Und deshalb, lass uns zurückkehren. Danke auf jeden Fall für den kleinen Exkurs in die Richtung und deine Erfahrung, was das schon mal angeht. Du hast dann deinen Bachelor gemacht, hast nebenbei schon in der Unternehmensberatung gearbeitet und danach bist du ein Jahr erstmal in die Vollzeit gegangen. Mhm. Warum ist das wichtig, nach dem Bachelor arbeiten zu gehen? Eigentlich macht man das da gar nicht, oder?
Nee, in der Regel macht man das nicht. Hatte ich auch erstmal nicht so vor. Da kommen wir wieder zurück. Dinge haben sich ergeben bei mir. Nee, ich fand es tatsächlich extrem spannend, weil ich hatte nach dem Bachelor auch so ein bisschen erstmal genug vom Studium und fand es einfach gut, jetzt dann wirklich auch ein bisschen mehr Geld zu verdienen und die ersten Erfahrungen zu sammeln. Auch da retrospektiv betrachtet hat sich das für mich total gelohnt, weil sich dann im Master einiges leichter getan hat. Also ich glaube, man tut sich dann tatsächlich leichter, ist schon ein bisschen versierter in Dingen, wenn man schon mal in einem Unternehmen war. Und ja, also ich war da auch quasi vollwertiges Teammitglied in der Zeit und durfte eben wie eine Beraterin, ein Consultant da auch mit auf die Projekte. Und das fand ich schon echt cool.
Nach einem Jahr war das dann klar, dass das zu Ende geht? Du hast dich ja dann für eine der besten Universitäten Deutschlands nochmal entschieden für den Master, also zumindest das so, was ich wahrnehme, bist dann die LMU nach München gegangen. War das bewusst so rausgesucht? War das Zufall? War das private Gründe?
Ich fand München schon immer relativ schön als Stadt, deshalb war das eh schon der favorisierte Standort. Aber erstmal, es ist so vorgesehen, genau, also man arbeitet ein Jahr und kann dann komplett frei entscheiden, an welche Uni man geht. Ich habe mich natürlich an mehreren beworben und als dann die Zusage von der LMU kam, habe ich dann auch direkt gesagt, okay, wollte ich einfach schon länger hin. Von dem her, ich finde die Stadt schön, ich finde schön, dass man schnell in die Berge kann oder zum Skifahren zum Beispiel gehen kann oder an die Seen. Und natürlich hat die Uni auch einen super Ruf. Das war natürlich auch nochmal entscheidend. Und nach dem Interviewprozess, es gab ja auch erstmal so einen Test und ein Interview, durfte ich dann da zum Glück hin. Und habe es auch ja, nicht bereut, fand ich total gut. Finde es auch immer noch schön in München.
Du bist weiterhin Münchnerin. Das Startup, was ihr gegründet habt, sitzt in Berlin. Also ja. Du pendelst aktuell viel. Mhm. Da kommen wir bestimmt später nochmal drauf zurück. Danach, also man arbeitet dann während dieses Masters trotzdem parallel in der Unternehmensberatung, wenn ich das richtig mitbekommen habe?
Nee, eigentlich nicht. Also eigentlich geht man komplett raus fürs Studium. Auch da, dadurch, dass ich mir irgendwie das komplette Studium, Bachelor und Master selbst finanziert habe und auch einfach meine Eltern nicht auf der Tasche liegen wollte, habe ich nebenher noch gearbeitet und habe dann die Semesterferien beispielsweise dafür genutzt, da dann wieder auf Projekte zu gehen. Das konnte ich, die Flexibilität hatte ich, was gut war. Oder auch tatsächlich Teilzeit, irgendwie 2 Tage die Woche als eine Art Werkstudentin weiterzuarbeiten.
Und danach bist du richtig ins Unternehmen gegangen als Consultant, Senior Consultant und dann später noch in die Führungsposition. Mhm. Was bedeuten diese Begriffe in der Branche?
Ja, also man kommt erstmal als Consultant wieder. Man sagt natürlich immer in der Beratung, es hat wenig Hierarchie, das ist auch, glaube ich, so. Aber der Aufgabenanteil verändert sich je nach Titel dann in dem Fall. Consultant ist so die klassische Beraterstufe, viel Projektarbeit, wenig Führung zum Beispiel. Vielleicht auch einen Tacken weniger Kundenkontakt. Und das dreht sich dann eben mit dem Senior Consultant, da hat man deutlich mehr Kunden, hat einen eigenen Aufgabenverantwortungsbereich. Mit Manager wird das natürlich oder mit der Managerin wird das natürlich nochmal deutlich mehr und man steuert dann irgendwann eigene Projekte. Senior Managerin beispielsweise wäre dann eben noch einen Schritt weiter und als Partnerin hast du dann komplette Kundenaccounts, die du betreust, wo du noch Akquise zum Beispiel deutlich verstärkt machst. Und ja, also der Aufgabenanteil dreht sich und natürlich die Verantwortung dann.
Okay, dann habe ich noch eine Frage zu dem Thema, weil du jetzt die erste bist quasi aus den Unternehmensberatungen von den Großen, die wir letztendlich dann mit da hatten. Wie verhält sich das vom Thema, was kriege ich für diesen Einsatz, den ich bringe, materiell? Wie läuft das mit so einem Bonussystem? Kannst du das kurz anreißen?
Ja, wir hatten immer einen Bonus mit dabei, also das ist ein Fixum, genau, und ein Bonus, der dann danach bemessen wird, zum einen, wie läuft das Jahr für dich am Ende. Also es gibt meist einen relativ aufwendigen Evaluationsprozess, was auch total gut ist, weil man kriegt von wirklich allen Seiten Feedback idealerweise. Also irgendwie von Kollegen auf demselben Level, von Projektmanagern, Projektleiterinnen, die das Projekt eben leiten, von Partnerinnen und so weiter. Vielleicht sogar noch, kriegt man es auch noch hin, das Kundinnenfeedback irgendwie einzuholen, also Leute, die auf Kundenseite auf dem Projekt zum Beispiel mitgearbeitet haben, also idealerweise so ein 360-Grad-Feedback, wo man allerlei Anknüpfungspunkte findet zu Entwicklungsmöglichkeiten auch, weil die Leute wollen ja auch besser werden. Meistens sind das auch in der Beratung, meine Erfahrung, auch eher die Leute, die irgendwie mehr machen wollen, so ein bisschen motiviert sind, auch größere Dinge, größere Verantwortung zu tragen und so. Das ist das eine. Und also wie läuft das Jahr für dich und dann aber auch natürlich, wie läuft das Jahr fürs Unternehmen, und diese beiden Komponenten werden dann sozusagen danach bemessen, wie viel Bonus du am Ende auch bekommst, der vorher dann am Anfang des Jahres vereinbart wurde, auf Basis einer Zielvereinbarung. Also ne, was nimmt man sich am Anfang des Jahres vor und dann guckt man eben am Ende, was hat man geschafft davon, und danach läuft dann auch hoffentlich der Bonus. Idealerweise wird er dann komplett ausgezahlt, aber das kommt dann immer drauf an.
Was kann man in der Beratung verdienen?
Ich würde sagen, also das ist nämlich auch sehr unterschiedlich von den Big Four, wo du wahrscheinlich eher so mit, sagen wir mal, 50 einsteigst, bis hin zu den großen Beratungen, wo es dann eher um zwischen 60.000 und 70.000 im Jahr geht.
Also du fängst bei den Big Four geringer an?
Ja, okay. Also zumindest von dem, was ich gehört habe, schon, ja. Also war zumindest zu meiner Zeit, als ich angefangen habe, war das so, und ich glaube, es ist auch immer noch so, dass die nicht ganz so hoch zahlen, also natürlich immer noch ein super Einstiegsgehalt, aber nicht so hoch wie die Großen. Liegt auch daran, dass viele bei den Großen erst ab Master einstellen und Big Four, glaube ich, auch schon ab Bachelor einstellt, wenn ich es richtig weiß.
Und wo geht das hin?
Auch da kommt es natürlich ein bisschen drauf an. Also es geht relativ weit hoch dann am Ende. Also die 100.000er-Marke ist wahrscheinlich einigermaßen schnell dann, wenn du eine Führungsverantwortung hast, auch überschritten. Aber natürlich mit Bonus. Also jetzt nicht im Fixum vielleicht, aber dann zumindest der Bonus ist so ausgelegt, dass du es zumindest erreichen kannst.
Also der Bonus macht dann auch mal ein halbes Jahresgehalt aus?
Viertel bis halb. Halb ist wahrscheinlich zu viel, aber ein Viertel.
Okay. Gut, dann möchte ich das jetzt nicht mehr löchern. Es war aber mal interessant, und das ist ja auch der Sinn und Zweck, wenn wir solche Gäste da haben, dass wir ein bisschen mehr erfahren als das, was wir sonst erfahren würden. Jetzt würde ich aber gerne die Kurve kriegen. Du hast da eine Weile in dem Bereich gearbeitet und dann hast du irgendwann keine Lust mehr.
Ja, nicht unbedingt keine Lust mehr, aber es hat sich auch da wieder eine Möglichkeit aufgetan, wo ich mir dachte, die musst du ergreifen. Und es ist natürlich auch letztes Jahr, als die Pandemie da mit dazu kam und der Kundenkontakt komplett weggefallen ist. Also ich glaube, da ist ein extrem großer Teil in der Beratung erstmal verloren gegangen an Charme, den man sonst so hat, weil plötzlich keine Projekte mehr vor Ort. Also hat natürlich den Vorteil, man muss nicht mehr reisen. Auf der anderen Seite, man kann auch nicht mehr reisen. Und man muss die Projekte nur noch remote machen. Das ist eigentlich schade, weil dieser Kundenkontakt ist schon auch mehrwertig. Und man kann auch von Führungspersonen da sehr viel lernen, denke ich. So, und dann sitzt man da und arbeitet schon auch natürlich in der Tendenz mehr, als man sollte vielleicht, und sitzt halt nur noch daheim. Und das war auch unter anderem so ein ausschlaggebender Punkt, dass ich mir dachte, gut, vielleicht ist jetzt auch mal Zeit für einen anderen Step, für irgendwie nochmal ein anderes Thema, das du angucken kannst, weil in Summe war ich dann 7 Jahre da, was ja auch echt eine Zeit lang ist für eine Beratung. Und die Möglichkeit hat sich ergeben, weil mein einer Mitgründer, der Fabian, der kam auf mich zu, hat eigentlich nur lose davon erzählt, dass er überlegt, eben sich selbstständig zu machen, und irgendwie sind wir daraufhin halt ins Gespräch gekommen und hatten dann eben noch unseren dritten Co-Founder auch noch dazu gewonnen, und für uns drei war es einfach ein gutes Timing, sodass wir gesagt haben, okay, wir kündigen jetzt alle drei unsere guten Jobs, muss man sagen, und gehen jetzt einfach mal ins Risiko.
Also ihr hattet dich quasi aus der Unternehmensberatung, ja, ein ITler?
Genau, unser CTO, Backend-Entwickler, kommt von Klarna, irgendwie mit 15 Jahren Backend-Entwickler-Erfahrung relativ gut. Brauchst natürlich auch, wenn du ein Fintech bist mit einem digitalen Geschäftsmodell.
Ist schon besser,
das
ist schwierig.
Genau. Und der dritte im Bunde kommt von einem Asset Manager, von einem relativ großen, und war Aktienanalyst für Payment-Unternehmen. Also alle Unternehmen rund um Visa, Mastercard, Adyen, PayPal, auch Wirecard damals. Wahnsinnig investiert, muss man auch immer noch mit dazu sagen. Eine der wenigen. Genau, aber hat eben die komplette Asset-Management-Branche so ein bisschen mitgemacht.
Wie seid ihr zu der Idee gekommen?
Das ist tatsächlich der Fabian, der eben als Aktienanalyst für Payment-Unternehmen, bei dem ist organisch die Idee gereift, könnte man sagen, weil das eigentlich, wir verknüpfen beide Komponenten. Wir sind ein Asset-Manager und binden da, haben dann eine Payment- oder eine Bezahlkomponente mit drin. Und das gibt es in der heutigen Form, oder gibt es so in der heutigen Form noch nicht. Ja, und so kam eigentlich die Idee zustande. Er hatte dann erstmal mit mir gesprochen und ich dachte irgendwie, okay, macht Sinn und das Thema ist super relevant. Und den dritten, also den Sebastian, als wir den kennengelernt haben, der sagte auch, er wäre Kunde. Und das war für uns auch, also wir wären alle drei auch sofort Kundinnen, Kunden. Sodass wir gesagt haben, okay, müssen wir es versuchen.
Ich probiere es mal kurz mit eigenen Worten zu erklären, was ihr macht. Also ihr führt quasi das Thema Bezahlkonto mit Investmentdepot zusammen und verschmelzt das in eins. Also quasi ich bin mit meinem Guthaben auf meinem Girokonto, was zur Verfügung ist, permanent investiert.
Ja, genau. Also erstmal, wir konzentrieren uns auf die Geldanlage ausschließlich. Also wir sind kein Girokonto, sondern wir sind ein Depot, wie du auch richtigerweise gesagt hast, mit dem man aber jederzeit bezahlen kann. Weil wir glauben, dass es immer besser ist, Geld produktiv irgendwo anliegen zu haben, als es unproduktiv auf dem Girokonto, auf dem Tagesgeldkonto rumliegen zu haben, wo es ja keine Zinsen mehr gibt. Und jetzt ganz im Gegenteil, mit Straf- oder Negativzinsen, wie es so schön heißt, und Inflation an Wert einfach verliert. Also du hast einen Kaufkraftverlust da drauf, der sich über die Jahre auch echt aufsummiert. Und wenn man mal anguckt, was macht der Kapitalmarkt, wenn es wirklich breit gestreut angelegt ist, dann steigt der tendenziell und durchschnittlich auch nach Krisen. Und aus dem Grund sagen wir eben, es ist alles besser, als es wirklich rumliegen zu haben.
Ich brauche quasi dann nicht mehrere Konten, sondern ich habe quasi ein Konto, was investiert ist und bezahle dann quasi mit meiner Mastercard oder was auch immer und das wird halt damit verrechnet.
Ja, könntest du schon machen, das wäre wahrscheinlich der Idealzustand. Auf der anderen Seite schwankt der Kapitalmarkt natürlich doch ab und an. Aus dem Grund sagen wir sind tatsächlich ausschließlich ein Depot. Also du hast schon immer noch dein Girokonto, dein Referenzkonto bei Sparkassen, Volksbanken, wo auch immer, Comdirect oder Direktbanken, wo auch immer. Um mal nur so ein paar zu nennen, gibt natürlich noch ganz viele andere. Und du hast aber trotzdem Geld am Kapitalmarkt anliegen, dein Erspartes am Ende, vielleicht auch nicht alles, aber Ersparnisse, wo du dir irgendwie eine Reise, einen Urlaub, ein Auto oder was auch immer mit kaufen möchtest. Und wenn du es dann eben brauchst, dann hast du es in der Tasche und kannst mit deinem Portfolio bezahlen. Und der beste Use Case, wenn du mich fragst, ist eigentlich, wenn du mit deiner positiven Rendite zum Beispiel bezahlen kannst bei deinem Lieblingsitaliener an einem Samstagabend, weil du dein Essen dann, ja, wenn man es metaphorisch ausspricht, dann ist es eigentlich umsonst, weil das Geld hat so lange für dich gearbeitet, bis du es eben brauchst zu diesem Moment.
Ich brauche trotzdem das Referenzkonto? Nein.
Doch. Idealerweise hast du eins, weil wir wollen eben nicht, dass die Leute nicht mehr ruhig schlafen können, wenn es dann doch mal eben Schwankungen gibt.
Aber ich bräuchte es nicht.
Ja, du könntest wahrscheinlich auch anlegen.
Also zumindest um euren Case zu nutzen.
Ja, also am Anfang wirst du es schon noch brauchen. Kann sein, dass man sich dann irgendwie nochmal fokussiert, dass du dann auch dein Gehalt und so weiter da drauf bekommst. Du kannst also überall, wo Mastercard akzeptiert ist, kannst du bei uns bezahlen, online, offline, wo auch immer. 70 Millionen Händlerinnen weltweit so ungefähr.
Klar.
Und wir sind bankagnostisch, was das Girokonto angeht, aber doch, also du hast immer noch am Anfang ein Girokonto und wir gucken über unseren personalisierten Sparplan, den wir gerade entwickeln, gucken wir uns zum Beispiel an, wie viel liegt eigentlich noch, also wie viel kannst du überhaupt am Ende des Monats zur Seite legen? Das variiert ja auch und deshalb finden wir es auch umso schöner, sich individuell auf Lebensbedürfnisse anzupassen. Und wie viel könntest du davon eben anlegen? Und das schlagen wir dir vor und dann kannst du es eben tun oder halt auch nicht, je nachdem, wie du möchtest.
Also ihr verkauft quasi den Beratungsprozess, um überhaupt zu verstehen, wie Geldanlage funktioniert, warum Geldanlage wichtig ist, was das bedeutet, mit. Also das ist auch ein Thema, was euch im Herzen liegt.
Genau, wobei wir natürlich ein ausschließlich digitales Produkt sind. Also wir machen keine direkte Anlageberatung. Wir sind, das ist jetzt sehr spezifisch ausgedrückt, aber theoretisch sind wir Finanzanlagevermittler, so wie das heißt, Klar. Nach deutschem Recht, nach der Gewerbeordnung. Und das heißt, wir haben kuratierte Portfolios zusammengestellt, wo wir sagen, die machen Sinn, die sind nachhaltig, die sind sehr breit gestreut, die decken irgendwie das komplette Spektrum des Kapitalmarktes ab. Und es ist auch nicht so, wenn dann eben noch so ein Wirecard-Fall zum Beispiel mit dabei ist, dass dann das komplette Geld weg ist, sondern das gleicht sich natürlich aus, ist ein bisschen geglättet und schön gestreut, wie man sagen würde. Und da kannst du dann anlegen, wenn du möchtest, und jederzeit dann eben auch die Karte drauf benutzen.
Okay, erklär mir nochmal kurz den Unterschied, damit ich das nochmal rund kriege. Was unterscheidet jetzt euer Produkt, eure Idee davon, dass ich quasi ein Girokonto habe und dann halt einfach ein Depot, wo ein ETF oder ein Fonds drin liegt? Und zum Beispiel, also es gibt ja auch die Funktion, dass ich ein Girokonto habe, was zum letzten Stichtag des Monats, bevor wieder Gehalt kommt, alles abräumt bis auf 200 Euro oder so, und dass ich meinen letzten Überschuss quasi auch investiere und optimaler Windsegel.
Ja. Das ist ein schöner Punkt, den du da tatsächlich ansprichst, weil, also jetzt weißt du natürlich, wie es funktioniert idealerweise. Habe ich vorhin, glaube ich, schon kurz erwähnt, dass nur 20% der Deutschen investiert sind am Kapitalmarkt, und viele, und das habe ich nicht nur bei mir gemerkt, sondern auch bei vielen von meinen Freundinnen, Freunden im Bekanntenkreis, wissen gar nicht so richtig, wie es funktioniert. Viele haben noch nicht mal ein Tagesgeldkonto oder so, wo es natürlich auch keine Zinsen mehr gibt. Also im Endeffekt ist das heute auch nicht mehr so gut. Aber natürlich kannst du ein eigenes Depot eröffnen. Das ist erstmal nicht neu, und das gibt es auch schon lange. Das kannst du auch kannst du entweder bei einem Broker machen, kannst du bei einem ganz normalen Asset Manager machen zum Beispiel, oder Neo Broker gibt es ja mittlerweile auch. Und dieser Teil der Geldanlage, der ist bei uns nicht unbedingt neu. Wir haben eben nur, was wir da auch einfacher gemacht haben, vorkuratierte Portfolios. Das heißt, du musst nicht entscheiden, welche Aktien nehme ich oder welchen ETF kaufe ich zum Beispiel, weil davon gibt es ja auch super viele. Ein paar sind irgendwie ausschüttend, ein paar thesaurierend, wie auch immer. Auch damit kennt sich vielleicht nicht jeder aus. Unsere Devise ist es eigentlich, Geldanlage so einfach wie möglich zu machen. Und aus dem Grund, dieser Geldanlage-Part könnte man natürlich auch heute von alleine machen, wenn man sich damit auskennt. Auf der anderen Seite merken wir, das können viele nicht oder beschäftigen sich halt noch nicht so richtig damit. Und wenn man es macht, dann versucht man ein gewisses Stockpicking zu betreiben oder ein Market Timing, also dass man bestimmte Aktien auf einmal auswählt, nur weil sie gerade en vogue sind. Und letztes Beispiel erst von Robin Hood aus den USA zeigt ja, dass 75% der Anlegerinnen da zum Beispiel Geld verlieren. Also gerade dieses Einzeltitel auswählen und dann irgendwie super viel da rein investieren, bringt im Zweifel nicht immer so viel. Deshalb eben unser Ansatz eben sehr breit gestreut. Das hat eben eher was mit Investieren zu tun als mit diesem Spekulieren, weil da kannst du auch irgendwie in ein Casino gehen, wenn du wirklich nur auf so Einzeldinger setzt und dann irgendwie ganz schnell rein und wieder raus, hin und her zockst am Ende.
Ja, ist natürlich dieser große Gamification-Anteil oder diese Oberfläche, wie sie gestaltet wird, was ja auch gerade krass eine Kritik ist, was das Thema angeht mit den Neo-Brokern, dass es halt immer noch Geld ist und nicht gamblen auf irgendeinem anderen Niveau.
Ja.
Also kombiniert das so ein bisschen mit einer Art Robo-Advisor, der dort mit drin hängt, der dann quasi sagt, okay, guck mal, so und so sieht's aus, mach das und das Thema, ohne jetzt super spezifisch in die Einzelaktie zu gehen, sondern sagen, pass auf, lern einfach vernünftig mit deinem Geld umzugehen und probier es arbeiten zu schicken.
Richtig, genau. Also wir sehen uns auch eher als Alternative zum Tagesgeld oder zum klassischen Sparbuch, wo es ja auch früher mal noch Zinsen gab, was es heute nicht mehr ist. Und Rendite ist der neue Zins, also das, was man am Kapitalmarkt erwirtschaftet, sollte man idealerweise eben auch dann als Zins nutzen in einem Niedrigzinsumfeld. Und was noch mit dazu kommt, und das ist auch anders bei uns, wir versuchen, Geldanlage end-to-end zu denken, also von Anfang bis zum Ende der Customer Journey, jetzt auch mal ein Buzzword. Und das ist eben genau das, was ich vorhin meinte mit dem personalisierten Sparplan. Also wie kommt das Geld eigentlich sehr, sehr einfach auf dieses Depot drauf? Und dann aber auch, wie kommt es sehr, sehr einfach wieder runter, wenn ich es denn mal brauche? Und auch da, das, was man heute so finden kann bei klassischen Banken, natürlich kann man anlegen, aber wenn ich es dann doch brauche, weil irgendwas ist oder ich dann tatsächlich in den Urlaub fahren möchte damit, dann müsste ich erst bestimmte Sachen verkaufen, muss ich erstmal überlegen, okay, was verkaufe ich denn jetzt eigentlich? Muss es zurücküberweisen und nach 4 Tagen kann ich mir dann den Flug damit kaufen. Flugpreis hat sich vielleicht geändert, wie auch immer. Also dieses Thema Convenience spielt dann natürlich eine große Rolle.
Also quasi habt ihr ein großes Produkt, wo man dann sagt, ich muss mich entscheiden, was soll ich nehmen, einfach von dem großen Kuchen ein Stück runter.
Ja, richtig.
Ich kenne tatsächlich noch Anbieter, wo du tatsächlich immer noch faxen darfst, wenn du quasi einen Verkauf machst. Ja, das ist Wahnsinn, ja, 21. Wahnsinn. Jahrhundert, Gruß geht raus an alle, die das betrifft. Das ist unvorstellbar, ja, dass das die neue Generation, die ranwächst, weiß nicht mehr, was ein Fax ist. Und naja, genau. Egal, anderes Thema. Okay, cool. Ich glaube, die Idee haben wir soweit rund oder fehlt noch was? Habe ich verstanden?
Ja, ich glaube schon. Also grundsätzlich ist es genau das. Bezahl mit deinem Portfolio, wann immer du möchtest.
Ihr habt dann Geld eingesammelt?
Ja, genau. Wir haben, also erstmal Ende letzten Jahres haben wir dann unsere Jobs ja gekündigt, haben dann auch schon erste Investorinnengespräche geführt, haben Anfang des Jahres direkt die GmbH gegründet. Das liegt daran, dass wir kein gebrochenes Geschäftsjahr mehr machen wollten eben. Es ist deutlich einfacher, direkt Januar, also wir dann eben gegründet und im Februar auch direkt schon die erste Finanzierungsrunde abgeschlossen mit Business Angels und Investorinnen. Ja.
Wie viel Geld habt ihr eingesammelt?
Knapp unter 1 Million.
In der ersten Runde schon?
Ja, das liegt daran, und das ist natürlich jetzt auch ein Spezifikum aus diesem ganzen Fintech-Bereich, aber man kann halt nicht einfach irgendwas einfach so aufsetzen. Wir sind natürlich kein Facebook, das man wahrscheinlich in 2 Tagen programmiert hat damals oder so, sondern die Setup-Kosten sind relativ hoch. Die Infrastruktur dahinter ist auch nicht ganz easy, weil, also erstmal das Thema gibt es auch noch nicht, ne? Diese Verknüpfung Asset Management und Payments oder Geldanlage und Bezahlen gibt es in dieser Form noch nicht. Dementsprechend haben wir uns natürlich erstmal überlegt, was brauchen wir dafür, und wir als Unternehmen kommen regulatorisch zum Beispiel gar nicht in Berührung mit dem Geld, sondern das ist unser Bankpartner, unsere Bankpartnerin, und die dann letztendlich auch alles abwickelt. Und diese ganzen Setup-Fees, die du hast, die müssen wir natürlich auch erstmal bezahlen. Also das ist ein großer Batzen, deshalb müsste man natürlich auch ein bisschen mehr aufnehmen. Und wir haben das Team aufgebaut. Großartiges Team, nur erfahrene Leute, die schon mal was gemacht haben in ihrem Bereich. Ne? Also Skills, die wir nicht hatten, zum Beispiel Produktdesign, Marketing, Frontend. Entwicklung und so, das waren Dinge, wo wir gesagt haben, okay, das schaffen wir entweder kapazitär nicht oder können wir auch einfach noch nicht. Da brauchen wir irgendwie Leute für, und dementsprechend haben wir ein super Team aufgebaut, haben ein Advisory Board aufgebaut, haben eine Landingpage jetzt live und sind noch in der technischen Entwicklung, sodass wir idealerweise Ende des Jahres ja, an den Markt gehen wollen. Man hat es selbst überlegt.
In Deutschland? Ist Deutschland der
erste
Markt?
In Deutschland, genau, ja. Erstmal in Deutschland, ja, so der Plan, und dann mal gucken, wie es läuft, wie es auch angenommen wird. Wir haben jetzt aktuell eine Warteliste live, wo man sich irgendwie erstmal schon eintragen kann.
Wie groß ist die?
Ja, mal gucken, wie groß sie wird. Also,
und Stand heute?
Das kann ich noch nicht sagen. Aber wir sind vierstellig, sagen wir es mal so.
Vierstellig, ja, schon, okay.
Ja, das schon. Je mehr, desto besser natürlich.
Ja, na klar.
Genau, und ja, um das überhaupt mal aufzusetzen, deshalb auch, um da auf die Frage zurückzukommen, deshalb auch ein bisschen mehr Geld eingesammelt.
Das ist ja ein starker Betrag. Wie groß ist euer Team jetzt?
Wir sind 7 Festangestellte und dann haben wir noch 2 Minijobber, 2 Praktikantinnen. Ja, also schon ein bisschen was, 11 in Summe.
Wie lange braucht ihr laut eurer Planung, bis das profitabel wird?
Das kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wie viel Kundenzuwachs wir haben oder Kundinnenzuwachs. Ich versuche ja auch übrigens immer ein bisschen zu gendern, habe ich schon gemerkt. Finde ich auch wichtig. Ja, also idealerweise sind wir wahrscheinlich nach 2-3 Jahren dann auch profitabel. Ist natürlich ein skalierbares Geschäft. Und je länger die Kundinnen auch bei uns sind, desto mehr lohnt sich es dann natürlich auch für uns.
Woran verdient ihr Geld?
Ja, auch da wollten wir so einfach wie möglich sein. Und wenn man sich mal anguckt, was gibt es heute in dem ganzen Bereich, dann hast du oft Management-Fees, Ausgabeaufschläge, ETF-Gebühren, was auch immer. Also das summiert sich dann auf und viele wissen irgendwie gar nicht, was steckt eigentlich dahinter. Deshalb versuchen wir eben zu sagen, Geldanlage für einen Kaffee im Monat circa muss möglich sein. Und wir haben eine fixe monatliche Gebühr, das sind 2 Euro im Monat. Plus dann eben noch eine kleine variable Komponente drin, je nachdem, wie viel Geld man anlegt. Und damit ist komplett alles abgedeckt. Also egal, wie häufig man zum Beispiel die Karte nutzt, ist sozusagen alles mit drin. Da muss man sich keine Sorgen machen, dass da irgendwo versteckte Kosten noch mit aufkommen, sondern wir wollen da so transparent wie möglich sein und daran verdienen wir. Und das ist auch so, dass es unsere Kosten von der Infrastruktur abdecken kann.
Also ja, nicht von den 2 Euro im Monat.
Ja, wie meinst du?
Na, die werden nicht reichen, oder? Also wenn ich 5.000 Cases habe, dann habe ich 10.000 Euro im Monat, das ist schwierig.
Ja, also kommt eben drauf an, wenn es dann wieder irgendwie 100.000 Kunden sind beispielsweise, dann lohnt sich das irgendwann schon. Aber es ist tatsächlich die Kombination aus beidem. Also diese 2 Euro im Monat plus diese Asset Under Management Gebühr, wie sie heißt. Also wenn du jetzt 1.000 Euro angelegt hast.
Wie hoch ist die?
0,7% von dem Angelegten. Aber aufs Jahr gesehen, also so dann nochmal runterbrechen, genau.
Sinkt die, wenn ihr größer werdet?
Nee, bisher nicht. Wir haben es erstmal fix angenommen. Das sind natürlich so Gedanken, Spielereien, da sind wir noch am Überlegen, aber wie gesagt, wir wollten auch erstmal so einfach wie möglich sein.
Ja, da gibt es ja tausende Variablen, die man dann noch machen kann. Auslandszahlen, wie ist das, ja, Währung, richtig. Tralala. Also klar, ist ein Riesencase.
Ja.
Sehr spannend. Braucht ihr nochmal Geld auf dem Weg dahin?
Ja, wir würden gerne zum Launch eine nächste Finanzierungsrunde machen. Also wir kommen auch so natürlich gut an den Markt, aber wollen noch so mit so ein bisschen mehr Speed idealerweise starten. Und deshalb ist geplant, dass wir Ende des Jahres die nächste Finanzierungsrunde machen und dann da auch nochmal dann eher Richtung Venture Capital Firmen Geld aufnehmen.
Welche Richtung? Wie viel?
Es wird ein mittlerer einstelliger Millionenbetrag sein.
Und das geht dann vor allen Dingen ins Marketing wahrscheinlich.
Genau, davon geht natürlich viel ins Marketing. Einiges geht auch wahrscheinlich dann in Richtung Produktausbau, Aufbau noch weiter. Wir haben tatsächlich eine Menge Ideen, in welche Richtung wir noch gehen können oder was wir natürlich noch weiter umsetzen möchten und dann eben nicht nur dieses MVP-Produkt, wie es so schön heißt, dann am Markt haben, sondern noch weitere Features und weitere Ideen einfach, was man im Geschäftsmodell noch machen kann.
Großartig. Ist auf jeden Fall noch eine spannende Reise, die ihr da vor euch habt. Aber ihr seid dort schon mit sehr viel Geschwindigkeit unterwegs. Also ich drücke euch dort auf jeden Fall die Daumen. Wir haben noch einen Punkt offen. Und zwar, wir haben zwar schon viel über Sachen gesprochen und wo ich viel deinen Rat abgefragt habe, aber quasi der letzte Punkt von unserem Podcast-Interview ist eigentlich immer so, was sind so deine Abkürzungen, deine Advices des Lebens, wo du sagst, okay, was würdest du vielleicht jemandem mitgeben, der sich vielleicht an dir orientiert oder ein Vorbild in dir sieht. Was ist wichtig fürs Leben, was ist wichtig für Erfolg, fürs Vorankommen?
Mhm. Ich würde sagen drei Dinge. Und zwar das eine ist, unterschätze niemals dein Netzwerk. Das hätte ich nämlich früher niemals gedacht, weil Fabian und ich, also der eine Mitgründer und ich, wir kennen uns schon seit 8 Jahren und wir haben uns mal über den BVH kennengelernt.
Das ist der Börsenverein?
Genau, das ist der Dachverband der Börsenvereine sogar, richtig. Und damals hätten wir natürlich beide niemals gedacht, dass wir zusammen ein Unternehmen gründen. Also von dem her Wahnsinn, wie sich das ergeben hat und über die Zeit hinweg einfach bestehen geblieben ist, der Kontakt. Und auch da, also es ist einfach, Netzwerk ist tatsächlich ein Thema, hätte ich nicht auf dem Schirm gehabt, aber extrem wichtig und ich glaube, daraus können sich echt coole Dinge ergeben. Das zweite wäre wahrscheinlich so Trial and Error mäßig, probiere so viel aus, wie nur möglich ist. Nimm irgendwie die Dinge mit, so wie es halt geht. Da hätte ich wahrscheinlich noch viel, viel mehr ausprobieren können oder sollen, als ich dann am Ende getan habe. Aber ich glaube, da kann man extrem viel einfach testen, ohne irgendwas kaputt zu machen. Und das dritte ist tatsächlich, sei mutig und geh auch meinen Risiken ein, weil nichts anderes haben wir ja jetzt auch gemacht. Also auch jetzt mit einem sehr, sehr geringen Gründergehalt. Man verzichtet natürlich erstmal auf Gehalt und alles. Nichtsdestotrotz wird man an Erfahrungen reicher und selbst, falls es später mal scheitern sollte, die Erfahrung nimmt einem, glaube ich, niemand weg. Also ja, von dem her auch mal mutig sein, Risiko nehmen und einfach mal Dinge versuchen zu probieren.
Die Erfahrung macht sich ja dann trotzdem auch wieder bezahlt hinten raus. Das ist ja quasi nur ein Wert, den du jetzt nicht direkt in Geld messen kannst. Darf ich dich vielleicht noch um einen Rat an Gründerinnen
Ein Rat an Gründerinnen. Ich glaube, auch da sollte man wahrscheinlich, oder wäre jetzt tatsächlich mein Rat, sich nicht so zurückzunehmen, wie es oft in der Natur der Frau wahrscheinlich eher liegt, sondern auch einfach mal nach vorne preschen. Ich glaube, man darf auch sehr, ja, sich aber mal hinstellen und sagen, was für eine Meinung man hat. Das wäre wahrscheinlich so der Punkt, der nur mitgeben kann.
Vielen lieben Dank. Ja, das war unser heutiger Podcast mit Kerstin Schneider von Unit Plus. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an Pure Motion, die uns das ganze Video-Setup und das Audio-Setup gestellt haben. Und wie immer überlasse ich die letzten Worte unserer lieben Gästin. Gibt es eine weibliche Form von Gast?
Ich weiß nicht. Ja, ich glaube, es wird tatsächlich so gegendert.
Okay, dann möchte ich das gerne so gesagt haben.
Ja, also erstmal vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. Ich fand es extrem spannend und ich kann tatsächlich nur noch mal bestärken, macht was aus eurem Netzwerk und seid mutig und geht auch mal Risiken ein.
Vielen Dank. Das war sie, unsere heutige Folge vom Level Up Talks Podcast. Danke fürs Zuhören. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest, schau gerne auf unserer Homepage www.duhastpotenzial.de vorbei.